Wir wollen nun miteinander Rückblick halten auf das vergangene Jahr und all das, was uns bewegt und beschäftigt, dann auch im Gebet vor Gott bringen. Wir schauen zurück auf unser Gemeindeleben im vergangenen Jahr. Wieder hat Corona im zurückliegenden Jahr vieles verändert. Auch unser Gemeindeleben. Veranstaltungen und Gottesdienste konnten nicht so, wie wir es früher gewohnt waren, stattfinden. Aber auch in dieser ganz anderen Zeit gab es viele, die sich weiterhin in unser Gemeindeleben eingebracht haben. Gemeindehelfer haben unsere Schaukästen bestückt und Gemeindebriefe ausgetragen. Kirchenvorsteher haben sich weiterhin in allem abgesprochen, was wir für die Gemeinde tun können. Kita-Mitarbeiter waren ganz im Einsatz und Elternbeiräte haben mitgeholfen. Besuchdienstmitarbeiter brachten anderen die Geburtstagsgrüße. Gottesdienste wurden mit Masken- und Abstandsregelungen gefeiert. Wir waren froh, dass trotz dieser Einschränkungen auch wieder viele in die Kirche kamen. Die Lektoren, unser Prädikant, die Mesnerinnen, die Organistinnen, die Posaunenchorspieler, die Sänger aus dem Kirchenchor, die Kindergottesdienstmitarbeitenden, sie alle haben unser Gottesdienstleben, so gut es möglich war, mit liebevollem Einsatz unterstützt. Die Jugendmitarbeiter und unsere Gemeindereferentin haben den Kontakt zu Jugendlichen, jungen Erwachsenen und auch zu den Konfirmanden gehalten. Bibelgruppen wurden geleitet. Für die Friedhofsanlage und für die Reinigung der Gebäude war viel zu tun. Über 200 Ehrenamtliche sowie unsere Neben- und Hauptamtlichen haben dabei mitgewirkt. Wir wollen darüber beten. Danke an Sie alle. Moment, ich habe was übersehen. Danke an Sie alle, die als Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus in dieser herausfordernden Zeit mitgebetet, mitgeglaubt, mitgegeben und mitgearbeitet haben. Danke an alle, die mit ihren Spenden, mit ihrem Kirchgeld und mit ihrer Kirchensteuer unsere Gemeinde weiterhin mitgetragen haben. Und jetzt wollen wir stille werden. Herr, wir danken dir für alle, die ihre Gaben und ihr Leben in unsere Gemeinde einbringen und mitarbeiten. Schenke auch weiterhin Menschen, die sich rufen lassen, dir und dem Aufbau deiner Gemeinde zu dienen.
23 Taufen wurden in diesem Jahr gefeiert. Wir freuen uns über die Kinder, die getauft wurden. Wir tragen als Gemeinde zusammen mit den Eltern und Paten Verantwortung dafür, dass ihr christlicher Glaube wachsen kann.
Herr Gott, durch die Taufe gehören wir zu dir. Und wir gehören mit den anderen Getauften deiner Kirche zusammen. Wir bitten dich, dass wir aus der Taufe Kraft zum Glauben und zum Leben mit dir schöpfen.
21 Jugendliche wurden in diesem Jahr konfirmiert. Die Konfirmation mussten wir auf Juli verlegen. 14 Jugendliche bereiten sich zurzeit auf ihre Konfirmation im kommenden April vor. 21 Jugendliche sind in der Präparandengruppe. Wir wollen den jungen Menschen in unserer Gemeinde den Glauben an Jesus Christus nahebringen. Und wir wissen, wie wichtig es für Jugendliche ist, eine gute Orientierung für ihr Leben zu finden.
Wir bitten dich für unsere Präparanten und Konfirmanden und für die, die bereits konfirmiert wurden. Lass unsere Jugendliche gute Lebenswege finden durch dein Wort.
6 Ehepaare aus unserer Gemeinde konnten ihre kirchliche Trauung feiern. Die Ehe ist eine gute Gabe Gottes. Gott hat den Ehepartnern seinen Segen verheißen. Jede Ehe braucht immer neu die Kraft zur Liebe und zur Treue.
Wir bitten dich, Herr Gott, für die Paare, die ihre Ehe dieses Jahr geschlossen haben, dass sie in Liebe und Treue zueinander stehen und sich immer wieder an ihrem Miteinander freuen können.
23 Personen aus unserer Gemeinde sind im vergangenen Jahr aus der Kirche ausgetreten. Manche sind in unsere Gemeinde durch Zuzug neu dazugekommen. Als Kirchengemeinde wollen wir uns Mühe geben, dass Menschen einen guten Zugang zur Gemeinde finden und gerne dabei bleiben.
Jeder Kirchenaustritt tut uns weh, weil Menschen damit die Gemeinschaft der Christen verlassen. Dich, Herr Gott, bitten wir für sie. Hilf, dass sie neu entdecken können, was das Leben mit dir und mit anderen Christen für sie bedeuten kann. Und wir bitten dich, lass auch die, die neu in unsere Gemeinde kommen, spüren, dass sie willkommen sind.
Von Jesus Christus haben wir den Auftrag, sein Evangelium durch Wort und Tat in die Welt zu bringen. Wir sind dankbar, dass sich junge Menschen auch aus unserer Gemeinde für diesen Dienst zur Verfügung stellen. Niklas Steven ist im Dienst der Kirche in Papua-Neuguinea. Jasmin Scharf ist bei einer theologisch-pädagogischen Ausbildung in Wuppertal.
Herr Gott, wir danken dir, dass junge Menschen aus unserer Gemeinde dein Evangelium mit ihren Gaben zu anderen Menschen weitertragen. Bewahre sie in ihren Aufgaben auf ihren Wegen und schenke, dass ihr Dienst oder ihr Studium gute Früchte trägt.
41 Gemeindeglieder sind in diesem Jahr verstorben. Jeder Abschied wiegt schwer. Unter uns sind Menschen, die trauern. Sie spüren an diesem Silvesterabend besonders, dass ihnen jemand fehlt.
Du, Herr Jesus Christus, bist die Auferstehung. Durch dich führen auch unsere Wege aus dem Tod zur Auferstehung. Darum vertrauen wir dir unsere Verstorbenen an. Nimm sie hinein in deinen Frieden und lass alle, die die Wunden der Trauer spüren, Trost und Hoffnung finden und Menschen, die zu ihnen halten. Amen. Wir singen nun miteinander noch den dritten Vers des begonnenen Liedes Nummer 329.
Die Lesung für den Altjahrsabend steht bei Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tags die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behütet deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Wir singen das nächste Lied.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde hier in Drogen, dankbar durften wir den Rückblick auf das Gemeindeleben zur Kenntnis nehmen. Es zeigt uns deutlich, unser Herr ist in seiner Gemeinde gegenwärtig am Wirken. Viele sind bereit, aktiv ihm zu dienen und als seine Zeugen seine Liebe und Barmherzigkeit in Wort und Tat offenbar zu machen. Das ist für uns Grund zu großer Freude. Gleichzeitig aber nehmen wir auch wahr, dass viele Menschen heute voller Ängste sind. Ängste wegen der Covid-Pandemie, Ängste vor dem Impfen, Ängste vor dem Verlust der Arbeit, des Arbeitsplatzes, Ängste wegen der gespannten politischen Situation in der Ukraine, in Syrien, Afghanistan oder im Chinesischen Meer. Besorgt blicken deshalb nicht wenige nach vorn und fragen sich, was erwartet uns im neuen Jahr? Wie können wir inmitten dieser beunruhigenden Verhältnisse in Geborgenheit und Vertrauen leben? Was trägt uns im neuen Jahr 2022? Wer oder was erschließt uns Mut und Kraft auf dem Weg durch dieses neue Jahr? Unter diesen Fragen habe ich mich bei der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst mit dem Predigttext Römer 8 beschäftigt. Dabei fand ich selbst in der Stille die trostvolle Wirkung von Gottes Wort. Paulus stimmt in diesem Text ein kühnes Siegeslied an, das uns allen neuen Mut, Zuversicht und Glaubensgewissheit vermitteln möchte. Ich lese aus Römer 8 von Vers 31 an. Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben? Wie soll der uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte und Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Herr Gott, dir sei Lob und Dank für dieses wunderbare Wort. Wirke nun durch deinen Heiligen Geist an und in uns allen, dass wir aus deinem Wort reichen Segen empfangen. Amen. Ein verwegenes Siegeslied schreibt hier Paulus. Und mancher mag sich die Frage stellen, ist Paulus da noch auf dem Boden der Realität? Sind die von Apostel Paulus gestellten Fragen nicht äußerst verwegen? Wer oder was könnte uns scheiden von der Liebe Gottes? Eine ganze Menge könnte Paulus antworten, wenn wir seine Nöte und Plagen bedenken, die er im 2. Korintherbrief aufführt. Da heißt es, ich bin oft gefangen gewesen, ich habe mehr Schläge erlitten, bin oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich 5x40 Geißelhiebe, weniger einen erhalten. Ich bin 3x mit Stöcken zusammengeschlagen worden. 1x bin ich gesteinigt worden. 3x habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, unter Räubern und so weiter. Entbehrungen, Mühe und Arbeit waren die tägliche Kost des Apostels. Wenn man das in dieser schonungslosen Wucht und Offenheit zu hören bekommt, steht einem das Entsetzen ins Gesicht geschrieben und ich bin dankbar, dass mein Dienst für meinen Heiland bei mir nicht solche verheerenden Folgen hatte. Wer sollte unter solchen Lebensbedingungen nicht an Gottes Gnade verzweifeln? Paulus wagt alles für Gott und steckt dafür unaufhörlich Prügel ein. Warum zermürbt ihn dieses Elend nicht? Warum singt er trotzdem laut und froh sein verwegenes Lied des Glaubens? Ein zweites, um das zu begreifen, müssen wir einen Blick hinter die Kulissen dieser Welt wagen. Paulus verzweifelt nicht an den Leiden des Lebens und den Nöten dieser Welt, weil er aufgrund seines Glaubens einen entscheidenden Durchblick hat. Er sieht tiefer und erkennt alle Dimensionen der Wirklichkeit in Gottes Klarheit. Um das verstehen zu können, wollen wir uns an die Geschichte des Propheten Elisa und seines Dieners im 2. Königebuch erinnern. Als Elisas Diener eines Morgens zum Fenster hinaussieht, bemerkt er, dass die ganze Stadt Samaria von zahllosen syrischen Truppen eingekreist ist. Keine Chance auf Flucht oder Entkommen. Der Diener gerät in Panik. Doch dann betet Elisa dafür, dass Gott dem Diener die Augen öffnen möge. Und nun sah dieser Diener die bedrohliche Lage aus Gottes Perspektive. Das fremde syrische Heer war selbst von himmlischen Heerscharen umgeben und eingekesselt. Gottes Heerscharen waren weit überlegen und keine Macht konnte deshalb Gottes Volk wirklich beschädigen. Wer das hohe Lied des Glaubens einstimmt, dem öffnen sich die Augen für Gottes hintergründige Macht und Wirklichkeit auch in unserem Leben. Durch Glauben öffnet Gott blinden Menschen die Augen, sodass sie seine Herrlichkeit in allem Dunkel und den Schrecken dieser Welt sehen und wahrnehmen. Der französische Schriftsteller und Philosoph Jean-Paul Sartre schildert in dem Stück Der Teufel und der liebe Gott die gegenteilige Szenerie. Der radikale Zweifel an Gott führt angesichts der Abgründe menschlicher Lebenskrisen in die Verzweiflung, sagt er. So schreit der Held dieses Stückes, ich flehte, ich rang um ein Zeichen, ich sandte dem Himmel Botschaften zu, doch es kam keine Antwort. Der Himmel weiß nicht einmal, wer ich bin. Das Schweigen ist Gott, die Abwesenheit, die Verlassenheit der Menschen ist Gott. Wenn Gott nicht existiert, gibt es kein Mittel mehr, den Menschen in ihrer Gewalttat zu entrinnen. Es ist aus dem Ungeheuren und Heiligen ein Ende. Aus mit dem Stolz. Nur wir Menschen sind noch da. Abgründiger kann die letzte radikale Glaubensfrage nicht gestellt werden als in diesen widersprüchlichen Aussagen. Paulus, der unendlich Leidgeprüfte, singt mit verwegener Zuversicht sein Siegeslied von Gottes großer Liebe. Sartre versinkt in der Verzweiflung des Menschen, der angesichts von Krieg und Grausamkeit keinen Himmel mehr über sich wahrnimmt. Die Menschen sind dann sich selbst ausgeliefert, ihrer Trost und Ratlosigkeit, ihrem Unglauben und ihrer sinnentleerten Resignation. Hier scheidet sich alles, ja hier entscheidet sich wirklich alles. Glaube und Unglaube, Hoffnung und Verzweiflung, Gottes Liebe und Menschenverachtung. Wer nur diese Welt kennt, mit ihren Gesetzen, Abgründen, der muss verzweifeln. Wer aber Gottes Himmel, Gottes ewige Liebe und Herrlichkeit geschaut hat, der ist wie ein Blindgeborener, dem der Glaube die Augen geöffnet hat. Er sieht hinter Leid und Schrecken die neuen Dimensionen der Welt Gottes und darf mit Paulus verwegen Gottes Liebe preisen. Wie haben wir das alte Jahr verbracht? Wie wollen wir das neue beginnen? Vielleicht ist die Jahreswende ein Wendepunkt, ein Neuanfang. Gottes Wort lädt uns heute dazu ein, ganz neu die Realität Gottes in unser Leben mit hineinzunehmen. Und ein drittes, Gottes Wort sorgt für Trost, für ein erschüttertes Gewissen. Wir sind uns heute weithin darüber im Klaren. Gründe der Vernunft können in dieser Entscheidung zwischen Glaube und Gottesfinsternis keine letzte Gewissheit schenken. Ebenso wenig können dies unsere Gefühle oder die Erfahrungen in dieser Welt. Aber was hilft uns dann? Wie kommt es, dass einer sich im Sog des Zweifels verliert und ein anderer das hohe Lied des Glaubens singt, obwohl er wie Paulus gerade das Martyrium von Verfolgung und Verachtung erleidet? Paulus ist dem auferstandenen Christus begegnet. Jesus hat ihn gepackt, beauftragt und in allem Leiden nicht losgelassen. Seine Gewissheit kommt nicht aus intellektuellem Nachdenken in Distanz, mir dann über alle Krisen und erhabene religiöse Themen diskutieren kann. Sein hohes Lied des Glaubens wurzelt in einem tief erschütterten Gewissen. Paulus von Tarsus war ein Eiferer des Gesetzes, mit Stolz ein Jude, ein Glied des auserwählten Gottesvolkes. Weil er mit Leidenschaft Gottes Gebote hielt und an Gottes Allmacht glaubte, sah er in der Jesusbewegung eine gotteslästerliche, abtrünnige Richtung, einen Verfall aus dem Judentum, und deshalb entschloss er sich, die Anhänger dieses Jesus auszulöschen. Aber vor Damaskus zerbrach diese seine heile Welt, als er Jesus, dem Auferstandenen, vom Himmel her begegnete. Er begriff: Ich habe den Heiland Gottes gehasst und seine Leute verfolgt. Als frommer Eiferer wurde ich zum Gottesfeind. Jesu Frage: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Zerstörte seine ganze fromme Sicherheit. Paulus erfuhr stattdessen Vergebung und neues Leben allein aus Jesu Liebe. Und so kann er seinem Mitarbeiter Timotheus bezeugen, der früher ein Lästerer und Verfolger und Frevler war, wurde zum Botschafter Jesu Christi. Diese Grunderfahrung der Liebe des Auferstandenen ermöglichte seine weltüberlegende Glaubensgewissheit, die ihn befähigte, mitten in Leid und Elend das hohe Lied des Sieges anzustimmen. Denn Jesus hat ihm bei seiner Bekehrung keinen Rosengarten versprochen, sondern ihn auf den dornenvollen Weg der Kreuzesnachfolge gestellt. Jesus sagt zu ihm: Dies ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Haus Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Deshalb kann Paulus in seinem hohen Lied unerschrocken fragen: Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Dass Christus ihn, den Verfolger, berufen und begnadigt hatte, das erfüllte ihn völlig mit der Gewissheit seiner Erwählung. Obwohl es in seinem apostolischen Dienst dann knüppeldick an Belastungen, Diskriminierungen und ungezählten Leiden über ihn hereinbrach, konnte ihn das nicht von der Liebe Gottes trennen, dem in Jesus Christus begegnet war und zur tragenden Lebenskraft für sein ganzes Leben wurde. Und ein viertes: Gottes Liebe trägt durch alle Abgründe des Lebens. Der griechische Denker und Mathematiker Archimedes hat vergeblich den Punkt gesucht, von dem aus er die Welt aus den Angeln heben wollte. Paulus hat diesen Punkt gefunden. Es ist das Kreuz Jesu Christi. Das Kreuz ist der Ort, an dem Gott die Welt aus den Angeln gehoben hat. Gottes Entscheidungsschlacht ist gewonnen. Gottes Herrschaft über die Welt setzt sich mit der Kreuzesbotschaft durch. Alle Mächte und Ideologien dieser Welt zerbrechen an ihr. Ob der Nationalsozialismus, der Kommunismus, der Neokapitalismus und das jetzige angestrebte New Reset-Programm, das weltweit den Menschen neu schaffen möchte unter Einsetzung intelligenter Existenz und Maschinen. Der Mensch wird also dann ein Mischprodukt zwischen Maschine und Mensch. Und dann soll er gescheiter, besser und klüger werden als bisher gehabt. Paulus sagt, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Dazu noch ein paar Anmerkungen. Das Leben mit seinen schöpferischen Kräften, mit der Faszination menschlicher Begabung, mit dem Reichtum der Welt und der Schönheit der Jugend kann Menschen so in seinen Bann ziehen, dass sie Gott vergessen. Aber wer von der Herrlichkeit des Kreuzes erfüllt ist und den Auferstandenen in sein Leben aufgenommen hat, den reißt das Leben mit allen Verlockungen nicht aus seiner Gemeinschaft mit seinem Herrn und Heiland. Der Tod kommt, aber er kommt ohne letzte Macht. In Jesus Christus hat Gott dem Tod seine todsichere Macht genommen. Alle, die zu Christus gehören, sind endgültig aus seinen Klauen gerettet. Das Gegenwärtige können wir nicht fassen, denn es zerrinnt ganz schnell in die Vergangenheit. Wer Halt und Sinn in dieser Zeit und ihren Inhalten sucht, erlebt ständigen Verlust, erlebt einen rastlosen Filmstreifen der gestaltlosen Daten und der wesenlosen Termine. Der Strom der Zeit und unser Kalender tragen uns nicht, sondern überfluten die von Gott geschaffene Gestalt der Zeit. In jedem Augenblick frisst sich die Zukunft als Sorge, Angst und Hoffnung hinein in unsere Gegenwart. Aber am Kreuz von Golgatha hat Gott die Zeit mit der Ewigkeit versöhnt. Zeit und Ewigkeit sind diesseits und jenseits unserer Jahre von Gottes Liebe umgriffen. Und mir ist diese Kreuzesbotschaft einfach das Zentrum meines Glaubens. Wenn Jesus spricht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, dann geht diese Botschaft hinein in jede Lebenssituation. Und es gibt schwere Schicksale, auch jetzt in dieser Corona-Zeit. Und es gibt Situationen, wo man schier verzweifelt. Mich hat das sehr bewegt. Der Pfarrer Weiler hatte 2 Töchter und einen Sohn und die sind in einem Jahr alle verstorben. Die letzte Tochter vor 3 Wochen. Das sind Dinge, die kann man nur betend vor Gott bringen. Da ist jedes Wort nicht kraftvoll genug zu helfen. Da stärkt nur das Gebet. Und in dem Gebet wollen wir auch in die Zukunft gehen, miteinander verbunden im Beten und im Vertrauen, dass Jesus der Herr ist. Auch im Gebet für den Pfarrer Jochen Amerell, dass dann die Operation im Januar so gelingen wird, dass er dann wieder voll seinen Dienst tun kann. Denken Sie daran, wenn Sie in der Stille beten, dass Sie ihn nicht vergessen. Es ist wichtig, denn die Beter sind die stärkste Macht in dieser Welt. Da kommen auch all die Planungen nicht mit, denn dahinter steckt der lebendige Gott. Deshalb singt Paulus ein Siegeslied und deshalb dürfen wir ganz getrost und voller Zuversicht in das neue Jahr gehen. Ich wünsche Ihnen viel Kraft und Freude aus seinem Wort. Amen.